ARD.
Über Tatorte hat er geschrieben wie niemand sonst. Doch mit dem Schriftsteller und Juristen Ferdinand von Schirach werden wir heute nicht über Verbrechen sprechen, sondern über Vertrauen. Und über ein unschönes Urteil für die Politik. Ein Jahr nach dem Ampelbruch schwinden die Vertrauenszahlen für die schwarz-rote Koalition. Und nicht nur für sie, sondern in alle Parteien der Mitte, während die Ränder immer stärker werden. Vertrauenskrise und Empörungskultur. Haben wir den Kompromiss verlernt? Das fragen wir heute und ich freue mich auf unsere weiteren Gäste. Die ehemalige Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Ricarda Lang. Und den stellvertretenden Chefredakteur der Zeit, Martin Machowitz. Wie schön, dass Sie alle drei da sind und herzlich willkommen Ihnen zu Hause und auch hier im Studio. Schönen guten Abend. Frau Lang, wir reden über Vertrauen. Welchem politischen Freund vertrauen Sie zu 100%?
Amit Nuripur.
Echt?
Ja.
Ich dachte, es gäbe es nicht bedingungsloses Vertrauen in der Politik.
Es gibt ja immer diesen Spruch, es gibt Freunde, es gibt Feinde und es gibt Parteifeinde. Ich finde das ehrlich gesagt eine sehr kindische Vorstellung von Politik. Also dass Politik immer heißt, Ellbogen ausfahren, jeder ist sich selbst am nächsten und die vollkommene Konkurrenz. Aus anderen Arbeitskontexten kennen das ja die Bürgerinnen und Bürger. Nur wenn man zusammenarbeitet, kann man wirklich gute Ergebnisse hervorbringen. Und meine Erfahrung ist, es gibt auch in der Politik echte Freundschaften und hundertprozentiges Vertrauen. Und mit ihm habe ich das.
Selten genug. Herr von Schirach, Sie haben vor 4 Jahren eine Initiative gestartet, mit der Sie die Grundrechte Europas erweitern wollten und die Verfassungen zeitgemäßer gestalten wollten. Und gemäß Ihres Artikels 4 Ihrer Grundrechtecharta soll es ein Recht auf Wahrheit geben. Ich zitiere, das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Misstrauen Sie Politikern so sehr, dass Sie die Wahrheit sagen, dass Sie sie dazu verpflichten wollen?
Nein, überhaupt nicht. Also das geht dort bei diesen Grundrechten im Wesentlichen darum, ganz extreme Fälle zu erfassen. Also natürlich lügen Politiker dauernd, das müssen sie auch tun, es geht gar nicht anders. Und das ist auch nichts Neues. Also ich erinnere mich an einen Satz, Konrad Adenauer, was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an? Also es wird dauernd alles Mögliche wieder geändert und das kann eigentlich auch nicht anders sein. Unser Problem dabei ist, dass das Vertrauen extrem gefährdet ist im Moment. Die Menschen sind misstrauisch. Wir haben ja jetzt gerade eine Studie, die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und da glauben nur noch 49% der Menschen, dass die Demokratie gut funktioniert. 80% stehen hinter der Demokratie, was schön ist und ein tolles Ergebnis und 6% mehr als beim letzten Mal. Aber nur 49% trauen der Demokratie, der liberalen Demokratie zu, diese Probleme zu lösen. Und wenn Vertrauen so erschüttert ist, ist die Lüge etwas viel Gefährlicheres als in Zeiten, in denen Vertrauen gut besteht. Das kennen wir alle auch aus unserem privaten Leben. Und wir müssen überlegen, wann, und das wäre die eigentliche Frage, wann wird das Vertrauen in die Politik erschüttert? Und ich glaube, das ist bei 3 Dingen der Fall. Einmal, wenn etwas versprochen wird und nicht gehalten, das ist eines der schlimmsten Sachen. Dann, wenn Handeln der Politiker als ungerecht empfunden wird. Und das Dritte ist, wenn Probleme nicht wirklich benannt werden, also wenn die Dinge nicht beim Namen genannt werden. Und alle 3 Dinge sind passiert. Ja? Wir haben also jetzt im Moment dauernd einen Kanzler, der etwas verspricht, was er überhaupt nicht halten kann. Ja? Wir können inzwischen mehr Dinge aufzählen, die nicht gehalten worden sind, als die gehalten worden sind. Das Zweite ist, bei den Dingen, die nicht adressiert werden, ist es so, wir haben in unserem Land im Moment ein riesiges strukturelles Problem. Unsere Infrastruktur funktioniert in vielen Bereichen nicht mehr. Wir haben, ich möchte nur das Asylrecht nehmen. Wir haben mittlerweile 50% der Verwaltungsrichter, die ausschließlich mit Asylverfahren beschäftigt sind. Das kann nicht gut gehen auf Dauer. Und das Dritte, bei der Gerechtigkeit haben wir nochmal entschuldigen Sie, dass ich das so sage.
Keine Angst, beim,
der dritte Fall ist das Bürgergeld, das vollkommen falsch angepackt worden ist, wo man gesagt hat, man spart Geld. Es geht beim Bürgergeld nicht um Geld, sondern es geht um Gerechtigkeit.
Ich würde gerne ein anderes Beispiel diskutieren, weil das gerade aktuell diskutiert wird. Martin Machowitz, der Rentenstreit. Mhm. Sie sind, glaube ich, 3 Jahre älter als der aktuelle Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel. womöglich können Sie ihn verstehen. Der ist gemeinsam mit seiner Jungen Union sehr enttäuscht darüber, hat den Kanzler massiv unter Druck gesetzt dieses Wochenende auf dem Deutschlandtag. Enttäuscht darüber, dass der Kanzler sein Wort nicht gehalten hat, Versprechen nicht gehalten und ihre Generation sehr viel Geld zahlen lässt. Womöglich, wenn es zu Ende diskutiert ist, bei der Rente. Vertraut der Millennial Martin Machowitz dem Kanzler noch?
Oh, große Frage. Es ist total wahr, dass Friedrich Merz in der Vergangenheit vielleicht auch einmal zu oft schon Dinge getan hat, die er vorher mal anders in Aussicht gestellt hatte. Da fallen einem jetzt jede Menge Dinge ein. Sicher ist Aufhebung der Schuldenbremse oder jedenfalls dieses riesige Kreditpaket, über das ganz am Anfang noch vor seiner Wahl zum Kanzler verhandelt wurde, der krasseste Fall und vielleicht auch der ultimative Sündenfall aus Sicht vieler seiner Fans. Und für die Junge Union ist das, was jetzt gerade passiert, natürlich auch etwas, was die total verdattert, weil die haben damit gerechnet, dass sie da einen Kanzler mit ins Amt gehoben haben mit einer riesigen Kampagne, die auch gerade von den Jungen in der Union ausging, von dem sie glaubten, dass er gerade in dieser Frage, in vielen Fragen von Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, auch diesem Rententhema auf ihrer Seite steht. Und offenkundig hat er sie da jetzt schon richtig fallen lassen. Und jedenfalls interpretiere ich auch seine Rede gestern so, dass er nicht wahnsinnig bereit dazu ist, jetzt wieder auf die zuzugehen. Und ich verstehe die Verbitterung. Und ich muss sagen, inhaltlich haben sie natürlich auch einen Punkt. Wir haben ein Rentensystem, das ganz offenkundig, und die Leute sehen das und spüren das und fühlen das, nicht finanzierbar ist, schon gar nicht mehr auf Dauer und schon gar nicht mehr in den nächsten Jahrzehnten. Die sehen, dass die Politik keinerlei Ideen und Konzepte hat, das gerade richtig auf die Füße zu stellen. Mhm. Und stattdessen wird so ein halbgares System, eine halbgare Idee verabschiedet. Und mit so einer wurschtigen Begründung von 2031 schauen wir dann mal, was passiert. Vielleicht kriegen wir dann irgendwas hin und vielleicht fällt uns dann was ein, was die Probleme löst. Ich verstehe diese Kritik an der fehlenden Generationengerechtigkeit total.
Wissend, dass das Rentensystem nicht mehr finanzierbar ist, Sie sind 31. Können Sie verstehen, dass die jüngeren Leute keine Lust mehr haben, alles bezahlen zu müssen und selber von der Rente nichts mehr haben zu können, womöglich?
Das kann ich erstmal sehr gut verstehen. Ich glaube, wenn wir jetzt gerade auf die Rentendiskussion innerhalb der Union schauen, auch vor allem auf diesen Tag gestern, also den Deutschlandtag der Jungen Union, dann gibt es da einmal die inhaltliche Dimension. Und da ist es ja real so, dass die Jugend, dass die Jungen bei ganz, ganz vielen Entscheidungen dieser Koalition hinten runterfallen, vom Klimaschutz über die Bildung bis zur Rente. Und dass gerade auch die Frage der Generationengerechtigkeit in der Rente so ein bisschen an den Rand geschoben wird, nach dem Motto von: Gehen Sie weit, hier gibt es kein Problem, hier gibt es nichts zu sehen, während sehr, sehr viele Menschen aus auch meiner Generation bei dem Wort sichere Rente eigentlich nur ein müdes Lächeln oder ein relativ verzweifeltes, lautes Lachen übrig haben. Und dass man hier einfordert, sich dem auch wirklich zuzuwenden, dann müssten wir aus meiner Sicht über mehr reden als nur über das Renteneintrittsalter, darüber auch, aber auch über die Frage von, wer zahlt eigentlich ein, die Ungerechtigkeit, die wir zwischen Beamten und Angestellten an dieser Stelle haben, wie lang zahlen Leute ein, aber auch wie viele.
Habe ich gerade gehört, Sie würden das Renteneintrittsalter erhöhen?
Ich würde es nicht pauschal erhöhen, weil aus meiner Sicht wir heute schon viele Menschen haben, die es kaum bis zur Rente schaffen. Das sind die vielbeschworenen Dachdecker und Pflegekräfte. Die gibt es ja real. Die sind ja da und die sind heute schon oft total am Ende. Jetzt besteht das Land aber natürlich auch nicht aus 80 Millionen Pflegekräften und Dachdeckern. Und in dem heutigen Rentensystem haben wir aus meiner Sicht 3 Ungerechtigkeiten. Das eine ist zwischen Jung und Alt, was auch das Vertrauen schmälert. Das zweite ist zwischen Beamten, Selbstständigen, Abgeordneten und denen, die einzahlen. Und das dritte ist, dass ja die, die oft sehr harte Jobs haben und wenig verdienen, tendenziell auch weniger lang leben. Das heißt eigentlich auch weniger lang vom Rentensystem profitieren. Und sich hier mal anzuschauen, wie finden wir eine politische Antwort, die auf alle drei Dimensionen angeht, das wäre jetzt eigentlich die Aufgabe. Bei der Union steckt aber durchaus noch mal mehr dahinter. Und das ist, dass eine Autorität hier in Frage gestellt wird. Also neben dem Inhaltlichen ist es natürlich auch ein Moment, wo Friedrich Merz, auch Jens Spahn nicht in der Lage sind, ihre eigenen Leute zu überzeugen. Und das liegt aus meiner Sicht auch daran, dass sie es gar nicht probieren. Die stellen sich ja nicht hin und sagen, das ist ein guter Kompromiss und werben dafür, warum das inhaltlich richtig ist, sondern die stellen sich hin und sagen, ja, eigentlich finden wir es auch nicht gut, aber das müsst ihr jetzt irgendwie machen, weil Koalition erhalten. Und ich glaube, diese reine Eigenlogik, also immer halt den Koalitionsbruch an die Wand zu malen und deshalb muss man jetzt alles mitmachen, das funktioniert nicht mehr so richtig.
Ein bisschen ist es natürlich auch Teil der Wahrheit, dass die SPD mit einem, ich glaube, Wahlergebnis von 16% jetzt natürlich in diesem Politikfeld versucht, ihr Programm praktisch zu 100% durchzusetzen. Das ist vielleicht auch schon eine der Sachen, über die wir heute Abend reden, was das eigentlich mit Maximalposition
genau,
Debatten,
das machen wir natürlich, aber ich will...
Der Frage, wo ist mein Kompromiss bereit?
Genau, wollen wir gleich noch hin. Ich würde gerne aber unbedingt wissen wollen, wenn diese 18 Abgeordneten der jungen Gruppe im Bundestag gegen das Rentenpaket stimmen sollten, dann gibt es keine Mehrheit dafür. Mhm. Könnte das die Koalition zerreißen?
Also es sind schon Koalitionen an kleineren Problemen zu Bruch gegangen, glaube ich. Also es kann natürlich passieren. Ich nehme an und hoffe auch, dass die Beteiligten alles daran tun werden, da noch einen Kompromiss hinzukriegen. Ich glaube, das ist jetzt ein Fall für die Fraktionschefs. Wenn die das nicht anpacken und wenn die das nicht hinkriegen, dann kriegt es wahrscheinlich keiner hin. Man sagt ja immer nach Struck, es ist noch kein Gesetz so aus dem Bundestag rausgegangen, wie es reingegangen ist. Und ich setze da jetzt mal auf die Vermittlungsfähigkeit derjenigen, die in den Fraktionen das Sagen haben. Nur, ehrlich gesagt, sind in der Vergangenheit so ein paar Dinge passiert in dieser Koalition, die einem auch leicht den Glauben nehmen, dass insbesondere Jens Spahn, der CDU-Fraktionschef oder Unionsfraktionschef, derjenige ist, der das jetzt lösen kann. Und ich weiß auch nicht so richtig, ob er es lösen will. Es muss halt handwerklich jetzt wirklich gut gemacht sein und alles gut durchdacht sein. Und ich sehe die Anzeichen dafür, dass das klappen kann, noch nicht.
Herr von Schirach, das passt zu einer Analyse, die uns aufgefallen ist bei den jüngsten Ergebnissen vom Deutschlandtrend, von den Umfrageergebnissen von Infratest DIMAP. Die wollten wir uns gerne mal ansehen. Die sagen ja nicht nur, dass Vertrauen generell in Politik verloren gegangen ist, sondern es gibt eine Aussage zu Kompromissen, über die wir jetzt schon die ganze Zeit reden. 4 von 5 Deutschen, nämlich 79%, haben große Sorge, dass die Parteien in Deutschland nicht mehr in der Lage sind, gemeinsame Antworten zu finden. Von oben drauf geguckt, hat die Politik das Kompromisse machen verlernt?
Nein, überhaupt nicht. Das Problem liegt, glaube ich, an einer völlig anderen Stelle. Also, wir gehen mal einen Schritt zurück. Die Pharaonen regierten 3000 Jahre. Das Imperium Romanum gab es 1000 Jahre. Die Habsburger waren 650 Jahre. Unsere Demokratie ist gerade mal 80 Jahre alt. Und es ist gar nicht überraschend, dass man diese Demokratie reformieren muss in vielfältiger Weise. Und zwar nicht nur ein kleines Stückchen irgendwo hinten dran kleben oder so etwas, sondern ganz grundlegend. Und eine der grundlegenden Dinge, die man reformieren muss, ist, wie politische Entscheidungen umgesetzt werden können. Wir leben in einer anderen Welt als 1950. Es ist viel schneller geworden und die Herausforderungen sind viel größer geworden. Und wir haben aber dieselben alten Mechanismen, mit denen wir arbeiten müssen. Ich würde, wenn ich darf, etwas völlig anderes vorschlagen. Ich würde sagen, machen Sie eine große Grundgesetzreform. Sagen Sie, der Kanzler muss 7 Jahre gewählt werden, danach nicht mehr. Machen Sie alle Landtagswahlen am selben Tag nach 3,5 Jahren. Und machen Sie dann, das würde noch so ein bisschen was nützen, aber noch nicht ganz viel. Das, was nutzen würde, wäre etwas, was ich jetzt mal Kanzlergesetze nennen würde. Der Kanzler hat die Möglichkeit, 3 Gesetze in diesen 7 Jahren ohne das Parlament zu verabschieden. Das Bundesverfassungsgericht prüft diese Gesetze, bevor sie in Kraft treten, in einem Normenkontrollverfahren. Und das Parlament hat nach 3 Jahren die Möglichkeit, diese Gesetze wieder abzuschaffen. Nur so würden Sie solche schwierigen Sachen wie Rentenreform, wie eine Reform des Arbeitsmarktes, wie eine Reform der Steuern und so weiter hinbekommen. in Koalition, wie wir sie heute haben, wo eine Partei, die nur noch 16% bei einer Wahl bekommt, bestimmt, was gemacht wird, gehen schief. Und zwar ist ja vielleicht eine Definition von Dummheit, immer wieder das Gleiche zu machen und jedes Mal ein anderes Ergebnis zu erwarten. Nach der letzten Wahl wird, oder nach der nächsten Wahl wird genau dasselbe passieren. Dann haben wir vielleicht 3 Koalitionäre, dann sind vielleicht die Grünen wieder mit drin. Es wird auch zu keiner Reform kommen. Und wenn wir uns nicht zusammenreißen und sagen, wir erneuern das System an wichtigen Stellschrauben, wird es nichts.
Mhm. Frau Lang. Jetzt eine Frau aus der Praxis. Also bei ganz spontan Landtagswahlen auf einem Tag wäre eigentlich keine schlechte Idee. Da macht man nicht dauernd Wahlkampf.
Auf jeden Fall, wir würden aus diesem Dauerwahlkampf rauskommen. Weil das ist genau ein Problem im politischen Betrieb, das ich immer wieder gemerkt habe. Als ich angefangen habe, dachte ich noch, das Problem ist vielleicht dadurch, dass man alle 4 Jahre wählt, was grundsätzlich ich richtig finde, dass immer nur über Reformen und politische Maßnahmen geredet wird, die sich innerhalb von 4 Jahren verwirklichen. Die Realität ist ja aber, weil dauernd zur nächsten Kommunalwahl, zur nächsten Landtagswahl, zur nächsten Europawahl gedacht wird, dass es meistens nur ein Maßnahmen gibt, die sich innerhalb der nächsten 4 Monate verwirklichen und dadurch man unglaublich kurzfristig und unglaublich aktuell denkt. Und deshalb finde ich auch mal an die strukturellen Rahmenbedingungen rangegangen. Das wird gern so ein bisschen als unmachbar abgetan. Das finde ich sehr interessant und gerade diese Idee, die Landtagswahlen auf einen Tag zu sehen, auch sehr richtig. Ich tue mir noch schwer, auch als Parlamentarierin zu akzeptieren, dass wir sagen, nur in dem Moment, wo das Parlament sozusagen weniger wichtig wird, nicht mehr mitreden kann bei diesen Debatten, kriegt man es hin, die großen Reformen zu machen, weil ich das schon auch den Parteien zutrauen würde. Was ich oft erlebt habe, ist, dass eigentlich 2 Eigenlogiken gerade aufeinandertreffen. Das eine ist, dass es die dauernde Logik gibt von letzter Patrone, so hat es Markus Söder genannt. Wenn wir das jetzt nicht hinbekommen, dann ist es mit der Demokratie vorbei, also reißt euch mal alle zusammen. Auf der anderen Seite das Gefühl, von, oh Gott, wir müssen doch aber als Partei auch noch irgendwie vorkommen und uns dann da eine eigene Handschrift hinterlassen. Also ein sehr starkes Denken in Gewinnen und Verlieren. Das hat übrigens nicht nur die SPD, die Mütterrente hat Markus Söder erfunden, der dann gestern Standing Ovations bei der Jungen Union bekommen hat. Und aus meiner Sicht müsste man eigentlich aus dieser Logik ausbrechen und es zwischen den Parteien hinbekommen. Mein Eindruck ist nämlich nicht, dass wir den Kompromiss verlernt haben, sondern dass häufig die Parteien in ihren jeweiligen inhaltlichen Positionen fast unklarer, langweiliger, weniger selbstbewusst geworden sind, aber in ihrem Auftreten, im Kulturellen viel verhärteter. Also wo man sich noch auf den anderen einlassen kann, wem man zuhören will, mit wem man überhaupt noch diskutieren
aber
kann.
Aber wie wollen Sie denn das bewerkstelligen?
Das müssen wir umdrehen. Aus meiner Sicht wäre genau das Gegenteil richtig, dass die Parteien gerne wieder klarer in ihre eigenen Positionen werden, auch streitlustiger. Der demokratische Streit ist ja wichtig, aber offener in der Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen.
Ich finde es... Das ist alles toll, was Sie sagen. Und das ist auch bestimmt aus dem Leben gespeist. Aber es funktioniert nicht. Sie können nicht sagen, ich möchte gerne, dass die Parteien das und das tun. Die Parteien tun es nicht. Und auch wenn man es 100-mal sagt, ich möchte auch gerne, dass jeden zweiten Tag wirklich tolles Wetter ist. Aber es funktioniert ja trotzdem nicht. Das, was wir, unser Hauptproblem ist nicht, ist nicht tolle neue Ideen zu haben und sich Wünsche zu äußern,
aber Sie haben auch tolle neue Ideen.
Wünsche zu äußern, wie Parteien funktionieren. Unser Problem ist, dass die Leute kein Vertrauen mehr haben. Und das nicht vorhandene Vertrauen führt dazu, dass sie die AfD wählen. Das sind ja zum ganz großen Teil inzwischen nicht mehr Protestwähler und das sind auch keine verrückten Verschwörungstheoretiker, sondern das sind Leute, die von der Politik enttäuscht sind. Und diese Enttäuschung kriegen sie nicht damit hin, dass sie irgendwie erklären, es sollte so sein, es sollte, sondern dadurch, dass es besser wird. Nur dadurch. Und ganz einfach gesagt, dadurch, dass die Bahn wieder pünktlich fährt.
Also das dauert ja einen Moment,
bis die Bahn wieder pünktlich wird. Aber wissen Sie, Sie sagen, es dauert einen Moment. Sie haben vollkommen recht, dass es einen Moment dauert. Aber das Pergamon-Museum wird 14 Jahre renoviert. Also wenn ich Oberbürgermeister in Berlin wäre, würde ich den Mann, der mir das sagt, aus dem Zimmer jagen und sagen, komm wieder, wenn du 2-Jahres-Plan hast. Und bei der Bahn ist es ganz ähnlich. Und bei der Bahn ist es ganz ähnlich. Es kann nicht sein, dass die bis 2037 brauchen, um die Bahn zu renovieren. Das ist einfach vielleicht, wenn Sie mit einem Bahnchef sprechen, sagt er Ihnen nie, es liegt daran, daran, daran. Das ist genauso wie in einem Unternehmen. Aber das hat keinen Sinn, sondern Sie müssen das halt jetzt nun mal in 2 Jahren hinbekommen. Fertig, aus.
Sie haben völlig recht damit. Ich würde gerne noch einen Satz zu dieser Umfrage sagen, die wir gerade gesehen haben. Ich nehme den Leuten das nicht so richtig ab, dass sie der Politik keine Kompromisse mehr zutrauen und sich das in Wahrheit wünschen. Weil ich glaube, dass die Anspruchshaltung vieler Menschen in unserem Land und ich glaube insbesondere auch von vielen Wählerinnen und Wählern der AfD eher ist, ich will keinen Kompromiss, sondern ich will umgesetzt bekommen, was ich gerne hätte und was mir wichtig ist und was für mich im Zentrum steht. Der Kompromiss ist gar nicht bei den politischen Parteien in Verruf geraten oder es ist irgendwie nicht so, dass eine CDU und eine SPD keine Kompromisse mehr miteinander finden würden, sondern dass viele Leute keinen Kompromiss mehr haben möchten, sondern eben einerseits Lösungen, das ist ja auch keine Kompromisslösung, wenn man es endlich hinkriegt, dass die Bahn wieder fährt oder dass das Militär wieder funktioniert oder dass man es
aber das sind die großen Probleme.
Dass man es schafft, eine Rentenreform hinzukriegen. Ja. Absolut. Oder auch, dass man die Asylpolitik ordnet, was über viele Jahre nicht getan wurde und wo man sogar versucht hat, die Debatten darüber nicht zu führen. Aber ich glaube, dass viele einzelne Menschen in diesem Land einfach auch keine Lust mehr auf Kompromisse haben. Und das ist für die Demokratie schon auch ein Problem.
Ich glaube, es gibt tatsächlich einen Wechsel von Input-Legitimation zu Output-Legitimation. Also, dass was nicht das Gefühl das ist, heißt. Die Input-Legitimation heißt, gut, der Prozess war fair und gerecht. Also, ich habe das Gefühl, alle Stimmen wurden gehört, alle durften mal mitreden und dann ist das Ergebnis auch für mich auch in Ordnung. Die Output-Legitimation heißt genau das, was Sie gerade gesagt haben, ich will ein Ergebnis haben. Mir geht es gar nicht so sehr um die Frage, wie ihr davor diskutiert habt, ob da alle mal gehört wurden und wie fair es dabei zugegangen ist, sondern am Ende will ich, dass die Bahn fährt, am Ende will ich, dass ich einen Bürgeramtstermin bekomme und am Ende will ich, dass ich meine Miete bezahlen kann. Und das stimmt ja, dass gerade da das demokratische System auch real viel zu wenig liefert. Das ist ja nicht nur eine Imagination, sondern es ist ja auch real so. Und warum ich vorher die Parteien angesprochen habe, und das sehe ich tatsächlich anders als Sie zu sagen, das ist dann nur Gelaber, wenn man sagt, die Parteien müssen sich ändern. Wenn die Parteien sich nicht ändern, dann werden wir verlieren. Also dann werden wir irgendwann nicht mehr über schwierige Konstellationen reden oder schwierige Koalition, sondern gar nicht mehr über demokratische Koalitionen. Wir haben in unserem System, und ein paar haben Sie angesprochen, auch vorher, ich glaube, ein paar liegen aber auch ganz stark im Verhältnis von Bund und Ländern, sowas wie eingebaute Antiradikalisierungsmomente. Also man hat immer gedacht, mit dem wenn aus unserer Geschichte gelernt, ja auch nachvollziehbarerweise, wenn mal eine radikale Kraft irgendwo auftaucht, dann muss die durch ganz viele Vetomächte und Fail-Safes, also sozusagen eingebaute Antiradikalisierung immer wieder gestoppt werden. Das Problem ist, dass uns das mittlerweile so langsam macht und so träge macht, dass genau das zum eigenen Radikalisierungsmotor wird, wenn Bund und Länder sich den lieben Tag bei der Bildung streiten, wer für die Schultoiletten zuständig ist, aber sich bei der Schultoilette nichts verbessert, dann werden die Leute irre frustriert sein. Ich glaube, deshalb müssen wir dieses System, auch den Föderalismus, eigentlich mal vom Kopf auf die Füße stellen.
Wir haben es gehört, die Parteien sind getrieben von Landtagswahlen, aber ich komme jetzt auf eine Frage, weil Martin Machow jetzt gerade gesagt hat, er glaubt den Leuten nicht, dass sie diese Umfrage richtig beantworten. Sind die Parteien auch getrieben von Umfragen? Wie sehr sind sie eigentlich beeindruckt davon?
Viel zu sehr. Also ich erinnere mich daran, auch in meiner Zeit als Parteivorsitzende, da sitzt man manchmal in so Vorstandszimmern und dann wird Umfrage um Umfrage um Umfrage angeschaut. Ich halte das mittlerweile für eine Krankheit in unserer Demokratie, dass wir jede Woche 15 Umfragen haben und dann immer 1% ein bisschen hoch, 1% ein bisschen runter. Und dann ist das manchmal so ein Moment, ich nenne das so Kaninchen vor der Schlange-Politik. Also dass man vorsteht und überlegt zum einen, oh Gott, wie können wir dem gerecht werden? Und dann auf der anderen Seite auch so eine Politik nach Polling, also nach Umfragewerten gemacht wird, diese Gruppe würde von uns gern das hören, also lasst uns doch mal das sagen. Das Ding ist, die Leute sind ja nicht dumm. Die merken das ja, ob ich was aus Überzeugung sage, ob ich was sage, weil ich das wirklich umsetzen will oder ob ich das sage, weil ich in einer Umfrage gehört habe, dass irgendwie junge Männer das gerne hören.
War das denn so, darf ich mal fragen, als Sie Vorsitzende waren und dann bekamen Sie, weiß ich nicht, 10, 20 Umfragen am Tag vorgesetzt?
Nicht jeden Tag, aber natürlich, wenn auf Wahlkämpfe geschaut wird, es war viel zu sehr so.
Und wenn dann da steht, nehmen wir mal an, in 5 Umfragen steht, Klimaschutz spielt keine Rolle mehr. Wie ist dann Ihre Reaktion?
Naja, an vielen Stellen, und das war ja durchaus bei uns in der Ampelzone, dann lasst uns halt auch weniger über Klimaschutz reden. Und ich meine damit nicht, dass man nicht auch ein Ohr an den Bürgerinnen und Bürgern hat. Das ist ja durchaus sinnvoll, dass ich nicht allein in meinem eigenen Vorstellungszimmer sehe und mir überlege, interessiert mich gar nicht. Aber ich glaube, dass Politik, die nur noch den Umfragen hinterherrennt, die sich also nur noch als meinungsabbildende Kraft sieht, vergisst, dass sie auch meinungsbildende Kraft ist. Also um Köpfe und Herzen der Menschen kämpfen können, auch Mehrheiten in einem Land verändern können. Und das heißt, man muss von diesem Kaninchen vor der Schlange wegkommen und sie wieder als meinungsbildende Kraft sehen, weil gerade ist Politik in Deutschland unglaublich angstgetrieben und Angst ist ein Gift für eine lebendige Demokratie.
Haben die Politiker Angst vor dem Wahlvolk?
Ja, ja, offenbar. Also sie haben, ich fände es wesentlich sinnvoller und das alles, was Sie gerade gesagt haben mit diesen tollen Beispielen Kaninchen vor der Schlange und den täglichen Umfragen, spricht dafür, den Bundeskanzler nur für 7 Jahre zu wählen. Weil dann muss er keine Angst mehr haben vor Umfragen, sondern macht das, was er für richtig hält. Und ich verstehe immer noch nicht, warum sozusagen diese kleinen Stellschrauben, vielleicht sind es auch größer, wir brauchen 2/3, weil es alles Verfassungsänderungen sind, aber die 2/3 bekommen sie auch, weil das dürfte etwas sein, was alle sagen. Ich möchte es nochmal anders sagen, Frau Lang. Unser Problem ist, dass wir dauernd über die Fragen reden, wie wichtig ist Klimaschutz, wie wichtig ist jetzt gerade eine Rentenreform oder so etwas. Wir reden darüber und wir sind ganz toll. Sie sind großartig im Reden. Das Problem ist, dass es passieren muss. Und es passiert nicht. Und das ist das, was die Leute sehen. Wir müssen also sehr viel schneller werden und wir müssen sehr viel besser umsetzen. Und das gelingt nur durch eine Reform der Demokratie. Und es ist nicht schlimm, dass wir sie reformieren. Das Problem ist vielmehr, wenn wir sie nicht reformieren, ist es demnächst zu Ende. Und zwar ganz einfach, weil wir noch nicht einmal, weil alle jetzt AfD wählen oder sonst etwas, sondern weil wir geschluckt werden von anderen Ländern, die einfach viel schneller sind. In einer Krise ist ein Autokrat sehr viel schneller und effektiver. Wir wollen keine Autokraten, wir wollen nicht irgendwelche Systeme. Die Menschen glauben an die Demokratie, aber wir müssen die Demokratie verbessern.
So, und jetzt sind wir aber noch in dem Zwischenstadium, bevor uns jemand schluckt, dass wir erstmal feststellen müssen, dass die AfD in den Umfragen steigt und die letzte Deutschland-Trend-Umfrage zeigt, dass AfD und Union fast gleich auf sind. Die Union ist 1 Prozentpunkt höher bei 27%. Und wir haben schon konstatiert, dass das was mit dem Vertrauensverlust zu tun haben muss. Herr Machowitz, ist das noch eine Protestpartei oder hat sich das längst verändert? Wir müssen verstehen, warum das so ist.
Wenn wir uns jetzt Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern anschauen, die beiden Länder, in denen nächstes Jahr Landtagswahlen stattfinden und in die AfD bei über 40% liegt in den Umfragen inzwischen, da ist es so, dass die Leute von dieser Partei ganz offenkundig regiert werden wollen. Die wollen jetzt, dass diese Partei mal die Gelegenheit bekommt, umzusetzen, was sie verspricht. Und sie wollen die Politik der AfD. Und das ist kein Protestverhalten mehr, sondern das ist der Wunsch, dass die ans Ruder kommt. Ich persönlich finde das keine schöne Entwicklung. Es tut einem auch irgendwie in der Seele weh, dass es so weit gekommen ist. Wir haben viele Jahre darüber gesprochen, dass man vielleicht früher ansetzen müsste, bei den Themen, die Herr von Schirach anspricht. Ich würde auch sagen, ein großes Problem war, dass wir über viel zu viele Dinge viel zu lange nicht gesprochen haben, die Menschen da beschäftigt. Im Osten fing das an, aber das ist inzwischen ja in ganz Deutschland ein Phänomen. Wir haben bei allen Großkrisenlagen der vergangenen Jahre eher den offenen Diskurs tabuisiert. Das war in der Asylkrise so, das war in der Corona-Zeit so, das war auch tatsächlich, Finanzkrise schon vorher, genau, das war tatsächlich auch rund um den Ukraine-Krieg ein bisschen so. Es ist immer wieder so gewesen, dass es viele Menschen gab, die das Gefühl hatten, hey, ich habe doch eine ganz andere Meinung und wieso ist die eigentlich nirgends zu sehen und zu hören? Das ist auch ein Fehler, den wir als Medien gemacht haben, finde ich. Das ist ein Fehler, den die Politik gemacht hat. Wir hätten es nicht so weit kommen lassen müssen, dass manche Menschen in der AfD irgendwie einen Faktor sehen, der dafür da ist, Wahrheiten auszusprechen, die vielleicht am Ende gar keine Wahrheiten sind.
Haben die Grünen beispielsweise, würden Sie das jetzt auch selbstkritisch sehen? Jetzt hat Herr Machowitz hat viele Punkte angesprochen, in der Migration beispielsweise, zu sehr die positiven Seiten herausgestellt und die negativen nicht sehen wollen.
Wir haben durchaus auch immer wieder über negativen Zeiten geredet, also zum Beispiel das ganze Thema Integration. Das ist aus meiner Sicht zum Beispiel viel zu sehr, aber insgesamt, und müssen natürlich auch Grüne fragen uns, wie wir dazu beigetragen haben. Ich finde aber alle demokratischen Parteien, dass in den letzten Jahren ja fast nur noch darüber geredet wurde, wer kommt an und dann häufig auch, wer geht, wie schnell wieder. Und sehr, sehr wenig über dieses ganze Thema Integration. Ich würde aber widersprechen an dem Punkt, dass bestimmte Stimmen gar nicht gehört wurden oder keinen Raum mehr hatten. Ne? Sarah Wagenknecht war mit ihrer Position zum Ukraine-Krieg in so gut wie jeder Talkshow in diesem Land vertreten. Und auch bei Corona gab es ja durchaus sehr kritische Stimmen. Ich glaube, die Frage ist gar nicht so sehr, wer kriegt eine Bühne, sondern wo entstehen Diskursräume zwischen den unterschiedlichen Meinungen. Weil mein Eindruck ist, ich habe oft so eine erste Tendenz, wir haben ja gerade viele Debatten auch um Meinungsfreiheiten. Man weiß auch da in Studien, dass viele Leute das Gefühl haben, die Meinungsfreiheit geht zurück. Da gehen bei mir manchmal erstmal oft so die Fußnägel hoch in der ersten Reaktion, weil ich daran denke, Sarah Wagenknecht hat sich irgendwie in jede Talkshow ins Land reingecancelt und Donald Trump hat einen Wahlkampf mit dem Thema Meinungsfreiheit gemacht, um jetzt, wo er in der Macht ist, Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Demonstrationsfreiheit abzuschaffen. Und gleichzeitig muss ich ja überlegen, woher kommt dieser Eindruck? Und ich glaube, er kommt daher, dass ich zwar Dinge sagen darf und dass ich auch Widerspruch bekommen darf. Meinungsfreiheit heißt niemals Widerspruchsfreiheit. Das ist aber die Tendenz, und das war auch in meinem eigenen Lager so, wie schnell gesagt wurde, der Person muss man gar nicht mehr zuhören. Damit muss man sich gar nicht mehr auseinandersetzen. Das ist irgendwie eine Position, die ist so außerhalb. Für mich sehr eindrücklich war damals der Brief, den Jürgen Habermas zum Thema Ukraine-Politik geschrieben hat. Ich habe sehr wenig geteilt inhaltlich, was er dort zur Ukraine-Politik gesagt hat. Wie schnell das aber als abseitige Meinung und nicht irgendwie diskussionswürdig abgetan wurde, das hat auch mich damals schockiert. Und ich glaube, hier, wir müssen es hinbekommen, wieder mehr Meinungen auszuhalten, auch die Diskussionen damit sozusagen ja auch als was Fruchtbares zu sehen, ohne immer gleich den Leuten nach dem Mund zu reden, die eigene Position aufzugeben.
Wir haben es ein bisschen verlernt, zu wissen, immer im Hinterkopf zu haben, dass die andere Seite auch recht haben könnte und dass die andere Position auch richtig und wahr sein könnte. Und das ist kein deutsches Phänomen, das ist ein globales Phänomen, aber das ist, glaube ich, das größte Problem, das wir in den politischen Auseinandersetzungen haben. Einfach manchmal sich auch in die andere Seite reinzuversetzen, was ganz banal ist, und sich vorzustellen, hey, vielleicht zählt auch dieses Argument was.
Machen Sie sich Sorgen um die Meinungsfreiheit in Deutschland, Herr von Schirach?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde das Beispiel von Sarah Wagenknecht auch, ehrlich gesagt, ganz schlecht. Das ist dasselbe Beispiel, also Alternativen entstehen ja immer dann, wenn das Richtige nicht mehr funktioniert. Ja, also 2008 hatte man plötzlich Angst um das Geld. Da entsteht der Bitcoin. Ja, 2015 hatten die Leute plötzlich, nachdem sie die Bilder gesehen haben, nicht alle Menschen, aber viele Menschen, Angst um die Grenzen. Das macht die AfD groß. Sagen wir mal zur Corona-Pandemie, mitten in der Corona-Pandemie, entstehen plötzlich vollkommen absurde Erzählungen alternativer Medizin. Die Alternative ist sozusagen immer die Folge von etwas, was nicht funktioniert. Und Sarah Wagenknecht, die irgendetwas sagt, ist ja genau nicht das Adressieren des Problems. Das Problem, das man hat, müssen die bürgerlichen Parteien besprechen, nicht eben die AfD. Und umso mehr sie das nicht besprechen und umso mehr sie das nicht zulassen. Sie haben eben, das war ganz interessant, Frau Miosga fragt sie nach der Asylpolitik und sie landen bei Donald Trump. Ja, das funktioniert nicht. Man muss einfach sagen, und das wissen inzwischen ja alle, die Asylpolitik, so wie sie gedacht ist und wie sie in dem Land durchgeführt ist, funktioniert schlicht nicht. Und zwar, das Land hat es großartig gemacht, das muss man auch erst mal sagen. Wir haben mehr Flüchtlinge aufgenommen als jedes andere westliche Land. Und das war eine wirkliche Großtat, und dafür muss man sich nicht schämen, sondern das Gegenteil, darauf kann man stolz sein. Aber wir müssen sehen, dass die Infrastruktur inzwischen vollkommen überfordert ist. Wir können nicht sagen, wir nehmen noch mehr auf. Wir können nicht sagen, Sie haben das ehrlich gesagt gesagt, dass man jetzt zum Beispiel aus den Ländern, die jetzt unter Wasser gehen oder sowas, dass man denen eine EU-Mitgliedschaft anbietet. Das sind alles ziemlich absurde Vorstellungen. Tatsächlich ist es so, wie Gauck das mal gesagt hat, unser früherer Bundespräsident, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten, sie sind beschränkt. Und das muss man sagen. Und dann kriegt man die AfD auch, weil das wollen die Leute und man muss es dann eben auch tun.
Aber Herr von Schirach, einmal das Beispiel, das Sie jetzt genannt haben, das ist ein Vorschlag, ich glaube, aus dem Jahr 2017, wo es damals darum ging, was mit sehr kleinen Inselstaaten, die komplett untergehen, passiert und wie man irgendeine Perspektive schaffen kann für diese Menschen. Da reden wir über eine extrem kleine Gruppe.
Aber Sie hatten doch auch gesagt, dass für Sie ein Asylgrund Armut sei.
Nein.
Haben Sie nicht gesagt, habe ich das falsch?
Es gibt ja festgelegte Asylgründe, was ich auch komplett richtig finde. Ich teile aber Ihre Grundthese nicht. Und zwar die Vorstellung, dass wenn die bürgerlichen Parteien mehr über Migration reden, das auch problematisieren und im Zweifelsfall sogar Maßnahmen machen, die dafür sorgen, dass weniger hier ankommen, dass dann die AfD runtergeht. Denn wenn diese These stimmen würde, dann müsste die AfD gerade in den Umfragen runtergehen. Mhm. Die Migrationszahlen sind im letzten Jahr deutlich gesunken. Wir hatten eine Union, die einen Wahlkampf gemacht hat, der sich fast ausschließlich auf das Thema Migration fokussiert hat. Sie haben es zu Beginn versucht mit Wirtschaft und haben dann nach den Anschlägen sehr, sehr stark auf das Thema Migration fokussiert. Wir hatten eine Abstimmung sogar von Friedrich Merz mit der AfD, wo er gesagt hat, sobald ich Kanzler bin, ab dem ersten Tag werde ich das durchsetzen. Die Grenzen sind zu und die AfD geht trotzdem jeden Tag weiter hoch. Das heißt, die einfache These, weniger Migration gleich weniger AfD, stimmt so
nicht. Finde ich scharf. Stimmt natürlich nicht, so eine einfache These, aber ich finde es scharf, an der Seriositätsgrenze so zu argumentieren. Also viele Jahre beschäftigt man sich nicht mit einem Problem. Es wird immer und immer und immer größer und die Leute kommen irgendwann zu dem Schluss, also die etablierten Parteien scheinen das nicht zu lösen. Dann irgendwann fängt man an, ein bisschen umzusteuern und es gibt erste kleine Erfolge. Und dann kommen tatsächlich viele grüne, SPD, linken Politiker und sagen, das seht ihr, es gibt kleine Erfolge, das ist ein bisschen besser geworden und die AfD wird immer noch gewählt. Dann kann es ja nicht das Richtige gewesen sein. Und das finde ich ein bisschen schräg, so zu argumentieren. Es gibt so viele Gründe, die für den Erfolg der AfD stehen. Es ist nicht ein einziger und es ist nicht ein einziges Politikfeld. Es wird viele Jahre dauern, wenn es überhaupt möglich ist, diese Partei wieder zu verkleinern.
Jetzt ist sie aber da.
Und es kann, allerletzter Satz dazu, es kann nicht die Lösung sein, zu sagen, weil die Themen von der AfD adressiert werden, lösen die anderen sie nicht. Das wäre genau das Falsche.
Hat jedenfalls so nicht funktioniert.
Nein. Das teile ich komplett, aber ehrlicherweise, wir haben in den letzten Jahren extrem viel über das Thema Migration
gesprochen.
In jeder Talkshow, in der ich saß,
das stimmt.
Hoch und runter.
Jetzt haben wir, Herr Machowitz hat schon gesagt, es könnte sein, dass Sie in Sachsen-Anhalt so stark werden, dass es schwierig wird, gegen Sie zu regieren. Und inzwischen gibt es wieder eine Debatte. Sie hat neuen Schwung bekommen durch die Äußerung oder durch die Rede des Bundespräsidenten, der zumindest laut darüber nachgedacht hat, eine Prüfung eines Verbotsverfahrens der AfD in Erwägung zu ziehen.
Die rechtlichen Hürden für ein solches Verbot liegen sehr hoch. Die Verfahren sind lang. Und die Entscheidung trifft das oberste Gericht. Dieser Tage schreien Gruppen vom rechten Rand bei diesem Thema reflexhaft auf, das ist undemokratisch. Kann ich nur sagen, Sie haben es selbst in der Hand. Greifen Sie unsere Verfassung an, stellen Sie sich gegen sie, wollen Sie ein anderes, nicht freiheitliches System? Da ist die Antwort unserer Verfassung klar. Eine Partei, die den Weg in die aggressive Verfassungsfeindschaft beschreitet, muss immer mit der Möglichkeit eines Verbots rechnen.
Sie haben 2012, Herr von Schirach, mal gesagt, ein Bundespräsident sollte eine klare Haltung haben, zumindest keine Sonntagsreden halten. Ist das eine klare Haltung, die Sie teilen?
Also es ist eine klare Haltung und ich teile sie nicht. Ja. Man muss jetzt zunächst einmal sagen, das, was der Bundespräsident gemacht hat in dieser Rede, ist absolut zulässig. Da stimmt das, was Frau Weidel sagt, überhaupt nicht. Er hat nicht sein Amt missbraucht, sondern er hat sein Amt ausgefüllt. Das sagt auch an anderer Stelle mal das Bundesverfassungsgericht. Der Bundespräsident ist auch dafür da, Demokratie zu verteidigen. Aber die Rede scheint mir nicht wahnsinnig klug gewesen zu sein. Die Rede wurde gehalten vor lauter Leuten, die ohnehin im Lager von Steinmeier stehen und von denen keiner jemals auf die Idee kommen würde, die AfD zu wählen. Es war also so eine Rede, wo man einen Feind außen hat und man sitzt gemütlich am Lagerfeuer und das ist ja irgendwie auch ganz schön und man kriegt dann auch viel Applaus dafür.
Aber finden Sie es richtig, über ein Verbotsverfahren nachzudenken?
Also, nachdenken finde ich ja immer, kann man über alles. Mhm. Ich glaube nur, dass das mit dem AfD-Verbotsverfahren nicht so einfach funktioniert. Also zunächst einmal ist es so, es gibt diesen Bericht, den wir ja alle kennen. Ich habe den sogar gelesen, sind über 1000 Seiten. wo es um die Einschätzung oder Einordnung der AfD durch das Bundeskriminalamt und den Bundesverfassungsschutz geht. Da muss man sagen, bei diesem Bericht, das ist eine wahnsinnige Fleißaufgabe, so viel kommt da nicht bei raus. Ja, man ist irgendwie schockiert über diese völkisches Gefasel, über dieses ganze blöde Zeug, was die dauernd sagen und über diese Entgleisung und so weiter. Aber tatsächlich, dass man sozusagen eine echte Verfassungsfeindschaft dort findet, das ging mir zumindest nicht so. Und das war ja nur dafür da, um einzuschätzen, ob die AfD gesichert rechtsextrem ist. Das wird jetzt ein Gericht entscheiden. Ein großes Problem bei diesem Bericht ist noch dazu, dass Frau Faeser den so früh an die Presse gegeben hat, anstatt ihn mal erstmal in ihrem Ministerium überarbeiten zu lassen. Aber was man bei dem AfD-Verbot vor allen Dingen erstmal wissen muss, ein AfD-Verbot ist eine Pleiteerklärung für die Partei, die es einreicht und nichts anderes. Das ist ein Offenbarungseid. Wir haben es nicht geschafft, die Wähler dieser Partei, denen ein Angebot zu machen, dass sie uns wählen können. Und jetzt wird im Moment von vielen Leuten so getan, als sei es irgendetwas ganz Tolles, so ein AfD-Verbotsverfahren, überhaupt ein Verbotsverfahren. Das ist es nicht. Es ist etwas zutiefst Undemokratisches, weil man sozusagen den demokratischen Konkurrenten verbietet. Man sagt einfach, der ist nicht demokratisch, deswegen verbieten wir ihn. Man muss das mal vielleicht aus der Geschichte sehen. Wenn Sie erlauben, kann ich es mal ganz kurz erläutern. In den Ende der 30er Jahren fand diese Diskussion, Ende der 1930er Jahren, fand diese Diskussion in Amerika statt, und zwar unter den emigrierten Staatsrechtslehrern. Da war auf der einen Seite ein Mann wie Kelsen, der die österreichische Verfassung mitgeschrieben hatte oder wahrscheinlich hauptsächlich verfasst, der Verfassungsrichter war dort, der emigrieren musste und der sagte, bitte überlegt mal, wenn die Demokraten oder wenn die Bürger die Demokratie abwählen wollen, können wir die Demokratie überhaupt nicht retten, weil das, was wir tun würden, um sie zu retten, wäre das, was eine Diktatur tut. Wir müssen den Wählerwillen ernst nehmen. Auf der anderen Seite stand ein Mann wie Löwenstein, auch ein sehr angesehener, sehr aufrechter Mann, der den Begriff der wehrhaften Demokratie erfunden hat. Und der hat gesagt, nein, eine Demokratie muss sich gegen ihre Feinde wehren können. Löwenstein hatte später das Problem übrigens mit McCarthy, weil er gesehen hat, dass plötzlich ein Pseudodemokrat seine Forderungen mit undemokratischen Mitteln durchsetzt. Also beide Positionen haben viel für sich. Die Bundesrepublik hat einen Mittelweg gewählt, nämlich dieses Parteienverbot, dass man sagt, es ist wahnsinnig schwierig, Parteien zu verbieten. Es müssen die höchsten Institutionen müssen das beantragen. Ein Gericht entscheidet in einem langen Verfahren. Das, was wir haben, um Ihre Frage abschließend zu beantworten, scheint mir zumindest nicht auszureichen für ein Parteiverbot. Ob da noch viel dazukommt, wir haben das ja bei dem NPD-Verbotsverfahren gesehen, wo plötzlich lauter Leute auftauchten, die vom Bund bezahlt werden und irgendetwas, also Agent Provocateurs. Gut,
das ist dann gescheitert, weil es auch zu klein war. Jetzt haben wir aber das genau gegenteilige Problem.
Darf ich Sie unterbrechen?
Ja.
Es ist gescheitert offiziell, weil es zu klein war.
Genau.
Aber tatsächlich ist es hauptsächlich daran gescheitert, dass lauter Verfassungsschützer in der Spitze dieser Partei saßen. Und genau, man hat Otto Schily vielleicht auch ein bisschen den Gefallen getan, zu sagen, die sind sowieso zu klein.
Die AfD ist jetzt groß und hat eine Wählerschaft, eine potenzielle von ungefähr 20-25%, Frau Lang. Und wenn man jetzt in Erwägung zöge, so ein Verbotsverfahren zu prüfen, würden Sie dann auch 25% der Bevölkerung ausgrenzen?
Wir würden Ihnen das Recht nehmen, diese Partei zu wählen, wenn sie verboten ist. Und ich finde auch, dass es in der Demokratie erstmal das Recht gibt, jede Partei zu wählen, dass es das Recht gibt, eine rechte Partei zu wählen, dass es das Recht gibt, eine linke Partei zu wählen, dass es aber kein Recht darauf gibt, eine Partei zu wählen, die sich zum Ziel gesetzt hat, diese Verfassung abzuschaffen. Das war die Entscheidung, die damals auch mit unserem Grundgesetz getroffen wurde. Und die finde ich im Kern auch richtig. Wenn wir jetzt gerade auf ein mögliches Prüfungsverfahren schauen, ist ja erstmal wichtig zu sagen, nicht die Konkurrenz entscheidet. Also nicht eine Partei und auch nicht eine Mehrheit im Bundestag kann darüber entscheiden, ob eine Partei verboten wird. Das Einzige, was man tun kann, ist ein Prüfungsverfahren zu beantragen beim Bundesverfassungsgericht. Mhm. Am Ende entscheidet immer das Bundesverfassungsgericht und das ist auch extrem wichtig. Ich glaube, dass es diese Regelung in unserem Grundgesetz aus einem sehr guten Grund gibt. Und das war die historische Erfahrung, dass es möglich ist, dass eine Partei sich demokratischer Mittel bedient, um an die Macht zu kommen, um, wenn sie an der Macht ist, genau diese zu nutzen, um die Demokratie abzuschaffen. Und dass man gegen so eine Partei wehrhaft sein will. Und ich finde, es gibt sehr, sehr viele Hinweise darauf, von der Einordnung als gesichert rechtsextrem bis hin zu der jetzt offenen Nutzung des Wortes Remigration mit seinem ganzen völkischen Gedankenkern bis hin zur Wiederaufnahme ohne irgendein Murren von einem Matthias Helfferich, der sich selbst als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet, in die Fraktion. Der wurde da einfach wieder aufgenommen, was für mich dafür spricht, dass die AfD genau eine solche Partei ist. Und deshalb finde ich es richtig, dass man versucht, ein Verbotsverfahren auf den Weg zu bringen.
Was glauben Sie, machen die 40% potenziellen AfD-Wähler in Sachsen-Anhalt nach einem AfD-Verbot? Wählen die dann die Grünen?
Nein.
Ich glaube daran nicht.
Werden es nicht wählen?
Nein, natürlich. Ich bin nicht naiv. Ich glaube nicht, dass eine Ideologie sich verbieten lässt. Das ist für mich vollkommen klar. Also, dass die Vorstellung, damit wäre die Arbeit getan. Weder bin ich froh über so ein Element, was Sie gerade geschrieben haben, das als einen Erfolg zu sehen oder als ein irgendwie, yay, damit zeigen wir es jetzt als Demokratie. Das halte ich für Schwachsinn. Ich glaube, es ist ein absolutes auch Armutszeugnis, dass man diese Debatte überhaupt führen muss. Und die Arbeit wäre damit überhaupt gar nicht getan, sondern dann müsste es genau um die Frage gehen, wie erreiche ich Menschen,
die überzeugt haben.
Warum tue ich nicht beides gleichzeitig?
Sie haben ja gerade gesagt, die Konkurrenz ist sozusagen nicht dazu da, die AfD auszuschalten. Stellt vielleicht den Antrag, aber ist nicht dazu da. Wenn dann aber, und da habe ich vielleicht eine Nuanceunterscheidung zu Herrn von Schirach, wenn der Bundespräsident in einer Rede quasi das Verbot einer Partei nahelegt, oder ein Verbotsverfahren für eine Partei nahelegt, die im Moment...
Man muss dazu sagen, er hat es nur theoretisch
ganz
gesagt.
Theoretisch,
er hat die AfD gar nicht genannt. Ne?
Aber die Leute verstehen ja, was er sagt und verstehen, was er meint. Und die AfD hat ja auch unmittelbar darauf reagiert, weil sie sich angesprochen fühlte. Ja. Wenn der jetzt nahelegt, ein Verbotsverfahren gegen die Partei anzustrengen, die im Moment die stärkste Kraft in Umfragen in diesem Land ist, dann kann man jetzt so viel zum Verfahren sagen, wie man möchte. Aber natürlich sieht das so aus, als würde die Konkurrenz ein Verbotsverfahren gegen die AfD anstrengen. Und wenn es gerade noch der Bundespräsident ist. Und deswegen finde ich das, was er da sagt, ich kann Dinge inhaltlich nachvollziehen. Ich hege diese Sorge um die Demokratie auch. Ich hege diese Sorge um unser Land und um die Frage, wie das hier weitergeht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Aber er hat, glaube ich, das Gegenteil dessen ausgelöst, was er mit so einer Rede auslösen kann. Gut, er hat keinen einzigen AfD-Wähler auf die andere Seite gezogen.
Das ist der Punkt. Aber wir haben den Punkt,
kein Entweder-Oder, weil Sie es gesagt haben, mit Arbeit zu tun. Es ist nicht entweder ein Verbotsverfahren oder all die
Positionen
anderen Fragen, was
sind
darum geht, Vertrauen zu
ausgetauscht
gewinnen.
An dieser Stelle. Ich würde das gerne jetzt da abschließen, weil ich möchte unbedingt noch über die sozialen Medien sprechen. Denn wenn wir über das Erstarken von Extremen oder populistischen Parteien sprechen, dann müssen wir auch darüber reden, mit welcher Art zu kommunizieren sie so stark geworden sind. Und da reden wir natürlich über die sozialen Medien. Und wir haben uns mal erklären lassen, wen die extremen Positionen am ehesten erreichen.
Social Media ist extrem wichtig für junge Menschen. Wir sehen, dass knapp 3/4 der jungen Menschen Social Media nutzen, um sich über Politik zu informieren. Alle Parteien sind online präsent und sind aktiv in ihrer politischen Kommunikation auf Social Media.
Amber Jensen und Kira Schrödel sind Wissenschaftlerinnen bei der Bertelsmann Stiftung und haben politische Inhalte auf verschiedenen Social-Media-Plattformen analysiert.
Immer häufiger ist es so, dass junge Menschen nicht mehr den Politikerinnen direkt folgen, sondern die Informationen über den Feed aufnehmen.
Dabei werden ihnen Videos gezeigt, die sie nicht bewusst ausgewählt haben. Nach welchen Kriterien die Social-Media-Plattformen entscheiden, was in den Feed eines Nutzers gespielt wird, verraten die Plattformen nicht. Auch für die Wissenschaftlerinnen ist das schwer zu entschlüsseln.
Der Algorithmus ist nachher quasi ein Empfehlungssystem. Und es können aber auch Inhalte vorgeschlagen werden, die überhaupt nicht im Interessensfeld der Person liegen, aber beispielsweise besonders emotionalisieren und deshalb die Person länger auf der Plattform halten.
Wir sehen auch zum Beispiel, wenn ein Video das Thema Migration hat, unabhängig vom Inhalt, kann das zu mehr Reichweite führen.
Ihre Studie zur letzten Bundestagswahl über Nutzer von 21 bis 25 Jahren zeigt, AfD und Linke sind auf Social Media überproportional sichtbar. Die SPD hat im Bundestagswahlkampf von den Parteien die meisten Videos hochgeladen. 24,1%. Von der AfD kamen 21,5% der Videos. Ganz anders sind die Zahlen bei der Sichtbarkeit. Nur 14,1% der angezeigten Clips im Feed der Nutzer waren von der SPD. Bei der AfD waren es dagegen 37,4%, also deutlich mehr. Der Algorithmus belohnt offenbar vor allem die politischen Extreme.
Dieses Ungleichgewicht, das ist eben etwas, was wir gesellschaftlich diskutieren müssen, weil wir diese Transparenz der Algorithmen brauchen.
Ist das der Grund, nehmen Sie das auch so wahr, Frau Lang, dass Sie und dass die Grüne Partei genauso wenig wie die SPD so erfolgreich sein kann auf Social Media, weil die Algorithmen so sind, wie sie sind?
Das spielt auf jeden Fall rein. Also ich finde, man macht sich immer ein bisschen zu leicht und es ist mir zu fatalistisch zu sagen, da können nur die Extremen gewinnen und da können irgendwie nur die Rechtsextremen gewinnen. Das ist schon auch einfach eine Arbeit, die wir machen müssen. Aber ich war lange Zeit eine Anhängerin von so einer Theorie, dass die sozialen Medien eigentlich wie ein Lautsprecher sind. Dass die das verstärken, was da ist, im Positiven. Das haben wir durchaus auch gesehen. Ich glaube, die Frauenrevolution im Iran wäre so nicht möglich gewesen ohne die sozialen Medien, aber auch im Negativen. Ich bin mittlerweile aber von dieser These weg. Denn wir müssen sehen, dass die sozialen Medien, die heute zumindest viel genutzt werden, in der Hand von einzelnen Tech-Oligarchen liegen, die damit extrem viel Geld machen wollen. Wie mache ich viel Geld? Mit viel Werbung. Wie mache ich viel Werbung? Mit viel Klicks. Wie mache ich viele Klicks? Mit Empörung, mit Angst, mit all dem, was aufregt und dazu anlegt, mehr hinzuschauen. Und ich merke das manchmal, wenn ich im Zug sitze und in meinen eigenen Wahlkreis fahre oder auch zu meiner Mutter und die besuchen gehe, dann schaue ich da auf Twitter oder auf anderen sozialen Medien und habe ich selbst das Gefühl, Gott, du lebst in einem Land, wo auf der einen Seite 50% stehen und auf der anderen Seite 50% und die hassen sich. Die haben nichts mehr gemeinsam. Die können nicht mehr miteinander reden, da kann man gar nicht mehr zusammenfinden. Und dann komme ich an im Wahlkreis oder bei einem Familienfest und merke, das ist ja gar nicht so. Wir leben in einem Land, wo wir keine US-amerikanischen Verhältnisse haben. Wir haben eine zunehmende Polarisierung, aber wir haben eigentlich unglaublich viel, worauf wir uns nach wie vor einigen können. Und da bin ich davon überzeugt, die sozialen Medien, solange sie in der Eigentumsstruktur sind wie jetzt, solange sie in der Hand von den Elon Musk legen, die machen uns gespalten, als wir es eigentlich sind als Gesellschaft.
Aber sie machen bei diesen Gesetzen mit, ne? Die Algorithmen vorgeben und sie wollen da ja eigentlich auch genauso gut sein wie die populistischen Parteien oder die Erfolg haben. Zeigen wir uns auch, dann gucken wir uns noch mal an, wie auch Ricarda Lang und andere Politikerinnen auf diesen Plattformen, auf TikTok und Instagram versuchen, Erfolg zu haben.
Ich habe ab heute meine eigene Barbecue-Soße. Das ist natürlich Quatsch. Keine neue Barbecue-Soße. Den Food-Content überlass mal anderen, die sich drauf spezialisiert haben.
Döner. Ja, Döner. Ich bin Döner-Fan. Ich mag Döner mit allen. Nicht den Berliner Döner, aber den Döner mit allen. Jüngst in der Türkei, da gibt es nur Döner mit Döner quasi. Das schmeckt auch super, aber Döner ist Platz 3.
Wie finden Sie das, Herr von Schirach?
Also offen gesagt, das ist mir ein bisschen peinlich. Also ich bin wahrscheinlich nicht modern genug, aber mir sind so Politiker, die Würste essen und tanzen und Tarotkarten legen und singen und so etwas. Mir ist das wirklich unangenehm, weil es so eine Infantilisierung von Politik ist, die der Politik auch nicht besonders gut tut. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand Cem Özdemir jetzt wählt wegen der Barbecue-Soße, die es angeblich dann jetzt nicht gibt oder irgendwie so etwas. Das funktioniert ja nicht. Und das Problem ist, die Leute schauen dann Cem Özdemir zu oder irgendeinem anderen Politiker, wie er was isst oder wie er tanzt oder so etwas. Aber das hat mit den politischen Inhalten nichts zu tun.
Ist das so oder will man damit nicht junge Leute erreichen?
Ja doch, das will man natürlich.
Naja, oder gelingt das nicht darüber?
Also ich habe da jetzt gar keine so starken Gefühle zu. Manches, ich finde die Söder-Videos manchmal ganz lustig, auch wenn sie irgendwie natürlich einen hohen Peinlichkeitseffekt oder Faktor haben.
Auch.
Wenn Politiker.
Sie finden sie lustig?
Ich finde die auch lustig, ja.
Wenn Politiker damit an Menschen rankommen, an die sie sonst nicht rankommen, dann um Gottes Willen sollen sie das machen können. Jeder hat ja auch ein großes Recht daran, sich selber lächerlich zu machen. Möchte ich jetzt niemandem verbieten. Manche Sachen finde ich ein bisschen alberner als andere. Verbieten muss man es deswegen aber nicht.
Aber denken Sie nicht manchmal auch, jetzt hätte ich doch heute mal ein bisschen was zu Vermögensungleich gesagt oder das Steuersystem und dann kommt doch wieder Taylor Swift am Ende dabei raus.
Das mache ich ja. Also natürlich sind hier jetzt auch Einzeldinge rausgesucht. Sie können ganz viele Videos bei mir sehen, wo ich was zum Thema Vermögensungleichheit sage. Und ich glaube auch, und es ist relativ leicht, das als lächerlich abzutun. Ich kann das sogar nachvollziehen, wenn ich das so als Collage sehe, geht es mir sogar selbst schon ein bisschen so.
Ich habe nicht gesagt lächerlich, ich habe gesagt peinlich.
Dass es Ihnen peinlich ist, okay, das ist sehr viel netter, danke schön. Aber gleichzeitig hören wir als Politiker dauerhaft den Vorwurf, warum gebt ihr euch nicht mal Mühe, die Jugend zu erreichen? Nur die Extremen schaffen das, nur die Rechtsextremen schaffen das. Gleichzeitig ist die Frage, wie schafft man es, Politik näher an die Menschen heranzubringen? Und da machen diese sozialen Medien Unterschied. Und das ist natürlich erstmal die Frage, wie hört mir jemand zu, um dann auch einen politischen Inhalt zu vermitteln? Und trotzdem gibt es was Problematisches, was ich vorher schon beschrieben habe. Und ich merke es in meiner eigenen Arbeit. Ich hatte so eine Woche, die für mich sehr sinnbildlich war. Ich bin im Ausschuss für Arbeit und Soziales, unter anderem für das Tariftreuegesetz zuständig. Da geht es darum, dass der Staat nur Unternehmen gibt, nur Aufträge an Unternehmen, die nach Tarif bezahlen, hat eigentlich eine große Auswirkung auf das Leben und die Löhne von vielen Menschen. Wenn ich dazu ein Video poste, zum Beispiel von einer Rede im Bundestag, gibt es darauf 3000 Likes, wenn es hochkommt. Wenn ich in derselben Woche was postet zum Thema Veggie-Wurst und ob die jetzt Veggie-Wurst genannt werden darf, gibt es dafür 70.000 Likes. Das heißt, man hat immer wieder diesen Anreiz, selbst auf die Kulturkampfthemen zu gehen. Was man dagegen tun kann, ist natürlich das eine, sich an der eigenen Nase zu fassen, also sich da auch rauszuziehen. Ich finde, wir müssen aber auch über die strukturellen Fragen reden. Ich habe das vorher gesagt, wir haben hinter diesen sozialen Medien gerade eine Gruppe von Tech-Bros, könnte man sie nennen, die wollen finanzielle Macht mit riesigen Konzernen, kommunikative Macht mit sozialen Medien und politische Macht mit der Einflussnahme auf Wahlen in sich vereinen. Mhm. Und wir sind demgegenüber aber auch nicht wehrlos. Wir könnten dagegen gerechtlich vorgehen. Die Europäische Union hat die Macht, mit dem DSA, also dem Digital Service Act, zu sagen, diese Algorithmen müssen offengelegt werden. Und da, wo sie nur auf Empörung ausgelegt sind und da, wo sie systemriskierend werden, müssen sie geändert werden. Das müssen wir halt nur mal endlich umsetzen.
Es gibt jetzt aber schon diesen Digital Services Act
seit
vergangenen Jahr. Und da gibt's, man muss sehen, wie schnell sich das umsetzen lässt. Da sind wir noch nicht so weit, um das abschließend bewerten zu können. Aber wir haben nur noch Zeit für einen Gedanken, Herr von Schirach. Denn es geht ja nicht nur darum, um Entertainment, um junge Leute zu bekommen. Mhm. Es geht ja auch um die Gefahr, dass Algorithmen Dinge immer wieder hervorspulen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Mhm. Und Sie erinnern daran, im Zusammenhang in Ihrem neuen Buch, Der stille Freund, da erinnern Sie an George Orwells Vision von 1984. Das Wahrheitsministerium bei Orwell, das sagte, dass die Wahrheit nur das Gegenteil der Wahrheit geglaubt werden kann, dass Vergangenheiten verändert werden, dass Tatsachen nicht mehr gelten. Perfektionieren die sozialen Medien aus Ihrer Sicht das, was Orwell damals schon beschrieb?
Ja, tun sie, klar.
Wie groß ist die Gefahr?
Also ich halte die Gefahr für riesig, für viel größer, als wir das uns im Moment vorstellen können. Diese Tech-Konzerne haben die besten Psychologen der Welt dort sitzen. Sie überlegen von morgens bis abends, wie kann ich die Leute auf der Plattform halten. Wir wissen inzwischen ganz gruselige Dinge. Also zum Beispiel weiß Facebook vor Ihnen, ob Sie schwanger sind oder nicht, weil Sie bestimmte Sachen anschauen und eben Millionen andere Schwangere das anschauen, können die dann ungefähr sagen, sehr wahrscheinlich ist er schwanger. Sie wissen vor Ihnen, bevor Sie sich outen, über Ihre sexuelle Orientierung. Lauter solche Dinge. Das ist eine Macht, die unfassbar ist. Sie können mit Hilfe dieser großen Konzerne in, jetzt noch nicht unbedingt in Deutschland, aber in kleineren Ländern, einfach die Wahlen kaufen. Sie können bestimmen, wie in Afrika gewählt wird, in bestimmten Ländern, wo es noch nicht mal Internet gibt, sondern wo das Internet selbst Facebook heißt und wo es überhaupt keine Kontrollen gibt, wie in Europa. Also gefährlich ist überhaupt kein Ausdruck. Das ist die ganz große Gefährdung der Demokratie.
Überlassen wir den Tech-Konzernen unsere Demokratie? Darf man das so dramatisch formulieren? Sie haben noch 35 Sekunden.
Es ist eine Gefahr drin. Ich würde aber einen Punkt noch ganz kurz auch erwähnen wollen. Diese sozialen Netzwerke demokratisieren auch, weil sie geben sehr vielen Leuten die Möglichkeit, mitzureden und ihre Stimme zu erheben und Sachen zu artikulieren, die sie sonst nicht hätten.
Wir haben
das in anderen Ländern auch schon mit sehr positiven Effekten gesehen. Und auch in Deutschland ist da eine kleine Chance drin.
Dafür müssen aber die Algorithmen geändert werden und die Macht der Tech-Konzerne gebrochen werden.
Also das würde ich nicht sagen, dass da eine kleine Chance drin ist. Wir müssen nur eine Situation finden, wo wir auf der einen Seite zwischen Zensur entscheiden und auf der anderen Seite zwischen möglichst großer Meinungsfreiheit. Ich möchte ja, dass die Leute alles sagen, was sie sagen wollen. Es ist ja besser, sie tun das. Also wir sagen es nicht. Aber wir müssen es trotzdem sehen, dass es enorm gefährlich ist, weil sie einfach Wahlen beeinflussen können. Und zwar so, dass der Nutzer der sozialen Medien das überhaupt nicht merkt.
Gutes Schlusswort. Ich muss den Weg zu Ingo Zamperoni zu den Tagesthemen finden. Ingo, was macht ihr?
Ja, wir schauen nochmal auf den Streit in der Union um das Rentenpaket. Da gab es ja bei seinem Auftritt bei der Jungen Union gestern, da hat der Bundeskanzler Friedrich Merz die Pläne der Bundesregierung zur Rente ja nochmal verteidigt. Aber wie er die Kluft zum Parteinachwuchs, ist ja auch wichtig für die Abstimmung dann im Bundestag, bei dem Thema noch überbrücken will, das und mehr gleich bei uns in den Tagesthemen.
Danke, Ingo Zamperoni. Ich habe mich herzlich zu bedanken bei der Runde für die Diskussion heute Abend, Ihnen hier im Studio und Ihnen zu Hause fürs Interesse. Auf Wiedersehen, bis kommenden Sonntag.